ARD.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Das sind wir, Endspurt, vorletzte Folge der 11. Staffel und letzte Folge im Jahr 2024. Schöne Weihnachten euch da draußen. Und für alle, die uns im HR-Fernsehen freitags nach der Talkshow sehen, nicht wundern, eure Kalender gehen richtig, die stimmen. Das Jahr dauert noch ein bisschen an, aber wir werden immer zeitversetzt gesendet. Wir produzieren vor Weihnachten und senden an Weihnachten und wünschen euch deshalb schöne Weihnachten. Alle unsere Folgen findet ihr zeitnah und zum richtigen Zeitpunkt zum Hören in der ARD-Audiothek, zum Schauen auf dem HR-Kanal bei YouTube und in der ARD-Mediathek. Und überall gilt: ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben, viele, viele Fragen und Antworten natürlich auch immer zu unserem Rechtssystem.
So ist es. 11. Folge in der 11. Staffel. Schnaps für alle. Das ist eine gute Überleitung, Hammer. Tatsächlich, weil ich muss auf jeden Fall das hier nutzen. Bei Schnaps für alle muss ich natürlich auch an Moses Pelham denken, der vor ein paar Tagen sein letztes Konzert gegeben hat. Farewell, mein Lieber. Absolute Legende, auch Freund unserer Sendung.
Saß bei uns schon im Publikum.
Saß bei uns im Publikum. Wir waren auf seinem allerletzten Konzert in der Bad Cup. Also ich darf gar nicht zu viel darüber nachdenken, sonst kriege ich Gänsehaut und fange an zu weinen. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Es war frohe Weihnachten. Nachträglich. Oder wie ist das? Kann man das am ersten Weihnachtsfeiertag immer noch machen?
Natürlich.
Ja. Dann das. Schönes zwischen den Jahren gewünscht. Und ja, es ist ja meistens so, dass wir so einen kleinen Spannungsbogen haben, dass wir die vorletzte Folge nicht zu blutrünstig machen. Das ist auch in der 11. Staffel noch so. Das heißt aber nicht, dass es unspektakulär ist, weil ich habe mich sehr, sehr, sehr auf diesen Fall gefreut. Als du mir gesagt hast, was da passiert ist, hatte ich direkt einige Fragen, einige Schubladenbilder natürlich schon im Kopf von meinen Friends, die sich in diesen Bereichen dort bewegen. Und das alles hat an einem Ort stattgefunden, wo ich auch früher immer Schlitten gefahren bin. Wo das ist, hören wir uns an.
Der Fall.
Am 8. Januar 2022 liegt in Schmitten im Taunus in der Nähe des Feldbergs viel Schnee. An diesem Nachmittag spielen Kinder und Jugendliche in dem Wintermärchen, während ein Anwalt in der Nähe spazieren geht. Plötzlich wird er von einem Schneeball getroffen. Er macht den Werfer aus, einen Neunjährigen, schnappt sich den Jungen, schubst ihn in den Schnee, tritt nach ihm und seift das Kind mit Schnee ein. So ermittelt es später die Frankfurter Staatsanwaltschaft und klagt den Juristen wegen Körperverletzung an. Im Oktober 2024, fast zwei Jahre später, treffen alle wieder aufeinander im Amtsgericht in Königstein.
Und wie erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen, ich liebe Königstein und das Amtsgericht, weil die immer so freundlich zu mir sind, weil du da an der Tür begrüßt wirst, nicht nur ich, sondern jeder, weil man gefragt wird, wo man hin möchte, weil einem der Weg gewiesen wird und weil alle so nett zu einem sind. Und so ging ich an diesem Tag nach Königstein ins Amtsgericht, öffne die Tür und die Vorsitzende Richterin sagt: Ah, die Frau Borufka kommt, schauen Sie mal, die Vorhänge sind neu.
Weil du einmal hier bemängelt hast,
dass da so alte Vorhänge. Weil ich mal bemängelt habe, dass da die verrobten Vorhänge hängen. Okay. Und ich das unwürdig fand in diesem schicken Königstein und überhaupt im Gericht.
Das heißt, die hören hier zu und erfüllen dann die Wünsche.
Habe ich mich
gefreut. Das heißt, nächstes Mal, wenn du da hingehst, gibt Heike 5.000 Euro und die gibt es dann mir.
Weiß nicht. Ich bin ja bescheiden.
Das ja.
Ich freue mich
das
ja
über auch nur für mich
ordentliche Vorhänge.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Nach Königstein ist auf jeden Fall ein Quell interessanter Geschichten dort,
absolut,
die vielleicht mal nicht so blutrünstig sind, aber trotzdem interessant. Zwei erste Fragen habe ich. Die eine ist ganz schnell. Wintermärchen, ist das irgendein stehender Begriff oder ist das einfach nur eine Formulierung?
Wintermärchen ist ein stehender Begriff, ist, wenn du so eine Postkartenlandschaft hast.
Okay.
Schnee, schneebedeckte Bäume, spielende Kinder und was man sich halt so vorstellt.
Okay, das heißt,
an Weihnachten.
Da ist kein besonderer Ort, der Wintermärchen heißt. Oder das ist irgendeine Zeit, die besonders wahnsinnig geil war.
Nein.
Okay. Die zweite, eigentlich war das die erste, mein allererstes, was ich mir aufgeschrieben habe mit drei Fragezeichen dahinter. Der tritt auf den ein. Habe ich das richtig verstanden?
Er soll auf ihn eingetreten haben.
Angeblich. Okay. Wie nähern wir uns dieser ganzen Geschichte?
Ich würde sagen, wir machen Prozesschronologie.
Prozesschronologie? Okay, Doc.
Prozesschronologie geht nämlich so. Die Vorsitzende Richterin hat nicht nur mich freundlich begrüßt, sie hat auch den Angeklagten freundlich begrüßt, nämlich mit den Worten, geht's Ihnen denn gut? Hintergrund ist, der Prozess sollte schon mal beginnen. Er begann aber nicht, weil er nicht kam. Und Antwort darauf von ihm war, das ist alles so sehr belastend.
Das heißt, er hat eigentlich schon einmal abgesagt.
Er hat schon einmal abgesagt, weil alles so belastend für ihn ist.
Das kann ich machen.
Nee, das kannst du natürlich nicht machen, gibt's Ärger.
Aber er hat es ja scheinbar gemacht.
Er hat es gemacht und er hat auch, tatsächlich ist er auch krank. Der hat diverse Krankheiten, dann kommen wir noch genauer dazu.
Trotzdem.
Du musst es schon nachweisen, du kannst nicht anrufen und sagen, heute fühle ich mich unwohl, ich komme dann doch nicht.
So klang das eben.
Ja, so fühlte sich das auch an. Diesmal ist er gekommen. Anklage ist verlesen worden. Wir haben es ja eben schon gehört. Glaube ich, brauche ich nicht nochmal.
Wie alt ist er nochmal?
Zu wiederholen. Der Angeklagte ist 73 geboren. Warte, der ist im Dezember 73 geboren und ich war im Oktober 24 im Prozess, also war er 9 und? Keine Ahnung. Ich kann doch nicht rechnen.
50.
Das weiß doch jetzt jeder. 49.
Ah ja. Ja.
Ja.
Gut. War und der ist selber Europa. Anwalt.
Der ist selber Anwalt.
Hat er sich selbst vertreten?
Nein. Warum? Er hatte einen Strafverteidiger dabei. Das hielt er, glaube ich, für schlauer. Klammer auf, ich am Ende auch.
Okay.
Es war ganz klug. So, also Anklage ist verlesen worden. Brauche ich ja nicht zu wiederholen. Er hat gesagt, so jetzt wolle er erstmal unbedingt ausführlich schildern, was da so genau passiert ist. Weil er das Gefühl hat, dass keinerlei Interesse daran besteht, was ihm zugestoßen sei. Und selbst wenn er sich inkorrekt verhalten habe, sei da ja die Frage von Unverhältnismäßigkeit. Also so begann der Vortrag.
Nochmal, das Erste, was er sagt, war von wegen hier, wer denkt denn an mich?
Ja.
Ich bin ja auch schließlich von einem 9-Jährigen angegriffen worden.
Ja.
Das nicht vergessen.
Ja.
Hohes Gericht.
Also du kannst dir ungefähr vorstellen, ich habe meinen Laptop rausgeholt und dann habe ich nur noch geklappert, weil ich war sehr beeindruckt von dem, was er erzählt hat. Und ich dachte, ich muss dringend alles wörtlich mitschreiben. Mitgeschrieben habe ich. Es sei ihm sehr wichtig, den ganzen Sachverhalt zu schildern. Es war ein sehr kalter Tag, ich war unruhig, ich fühlte mich nicht gut. Ich hoffte, bei einem längeren Spaziergang würde ich meinen Kreislauf wieder in Ordnung bringen. Ich hatte vorher Herzschmerzen.
Herzschmerzen im Sinne von?
Er sagt, er sei herzkrank.
Ach so.
Und deswegen hat er Herzschmerzen.
Also ist nicht irgendwie eine Liebesgeschichte gewesen.
Nein, das war nicht der Herzschmerz.
Okay.
Nein. So, und er war bei Freunden zu Besuch und dann sind sie da nach Schmitten hochgefahren zum Pizzatoni. Pizzatoni ist da so ein Ort, wo man offenbar hingeht, nicht nur um Pizza zu essen. Ich habe mal nachgeguckt, das ist das Lokal mit heimeligem Wirtshaus-Flair, hellen Holzmöbeln und Biergarten, das Gerichte aus Italien serviert. Sondern drumherum gibt es eben auch das Wintermärchen. Also schöne Landschaften und Schnee und so, wo man halt spazieren kann.
Jetzt muss ich trotzdem nachfragen, nochmal, weil du das jetzt nochmal erwähnst. Ist ein Wintermärchen situativ oder ist das immer?
Nein, das ist situativ.
Okay.
Das heißt, der Pizza, hast du nicht im Frühling.
Der Pizzatoni kann nicht garantieren, dass...
Nein.
Wintermärchen immer.
Aber der Pizzatoni kann garantieren, dass es Gerichte aus Italien gibt im heimeligen Wirtshaus-Flair. Ich will nur so ein bisschen beschreiben, wo wir uns befinden.
Also wenn du mich, ich würde mitkommen.
Zu Pizzatoni?
Ja, safe.
Okay.
Wenn irgendeiner mich fragen würde, ey, Schmitten, der Pizzatoni, wie geil. Das wird safe ein lustiger Abend.
Egal, ob mit oder ohne Wintermärchen.
Ja.
Okay.
Also zum Pizzatoni nach Schmitten würde ich mitkommen, weil ich glauben würde, dass das lustig ist.
Also,
weil so Pizzatonis, weißt du, was so Pizzatonis auch für Orte sind? In so kleinen Städten immer. Da kommen dann die lokalen Leute hin und freuen sich, weil sie denken, dass Pizzatoni nur sie so exklusiv begrüßt.
Ist auch so.
Ich hatte
auch so einen Pizzatoni gegenüber Und es war auch so. Ich schwöre, der hat nur mich gemeint. Nur mich. Der hat exklusiv nur für mich so gut gekocht. Also seine Frau.
Genau. Wirklich. Genau. Ich hatte mal eine unglaublich lustige Szene. Da ist jemand wirklich sehr prätentiös in diesen italienischen, in dieses italienische Restaurant bei mir reingekommen, da, wo ich wohne. Wir saßen da, ganz normal gegessen. Und der hat da wirklich eine Show gemacht, als wäre der Blutsverwandt mit dem Besitzer. Und dann hat er sich dann dahingesetzt, na, so richtig unangenehm. Und hat dann auch die ganze Zeit so überitalienisch akzentuiert. Und dann setzt er sich hin und sagt, ich, wie immer. Und der Kellner wusste überhaupt nicht, wer es ist. Der wusste überhaupt nicht, wer es ist. Dann sagt er, wie immer. Dann sagt er, Entschuldigung, ich muss nachfragen, was bestellen Sie immer? Dann denkst du dir so, Alter, ist dir das jetzt vor deinem Essenspartner unglaublich unangenehm. Naja, aber deswegen würde ich mit zum Pizzatoni kommen, weil ich auch denken würde, da sind ordentliche Portionen beim Pizzatoni in Schmitten.
Genau, also beim Pizzatoni in Schmitten drumherum gibt es aber auch, ich zitiere, recht schöne Passagen. Und an einer solch recht schönen Passage kam unser Anwalt vorbei, blieb stehen und telefonierte mit seiner Kollegin. Ich zitiere, ich habe mich vor der Landschaft positioniert, vor der schönen schneebedeckten Winterlandschaft. Dadurch mag der Eindruck entstanden sein, dass ich fotografiere. Da macht er so vor, wie man halt so fotografiert.
Er hat sich in der Landschaft positioniert. Wie meint er das? Meint er das, dass die Landschaft sich auf ihn vorbereiten muss und so, hi Landschaft, ich bin da, ich positioniere mich jetzt hier?
Nein.
Oder hat er sich so positioniert, dass seine FaceTime-Partnerin das sieht mäßig?
Ja.
So von wegen, ah, das sieht jetzt so aus. Hi, was geht ab? Ich könnte aber auch ein Selfie machen.
Ja.
Das war das, okay.
Genau. Mhm. So hat er sich da positioniert. Ich habe versucht, mich schön zu positionieren, hat er gesagt. So, und dann hat er die Kinder gesehen, die sich gegenseitig mit Schneebällen beworfen haben. Und nicht nur das, die haben auch Passanten mit Schneebällen beworfen. Und dann haben die einen älteren Herrn mit schwarzem Mantel auch beworfen. Und an dessen Schulter platschte der Schneeball ab, hat der Anwalt gesagt.
Ja.
Aber eigentlich war er auf sein Telefonat konzentriert. Plötzlich fällt mir ein Schneeball auf das rechte Auge, also auf die Brille, sagt der Anwalt. Und dann war er erstmal geblendet vom Schnee und dann konnte er natürlich nichts sehen, weil da war ja der Schneeball auf der Brille. Nur eine Gruppe hat er so schemenhaft wahrgenommen von, wie er schätzt, 10 Kindern. Dann hat er sich den Schnee aus dem Gesicht gewischt und hat gerufen, wer war das? Und dann gab es einen größeren Jungen, der auf einen kleinen Jungen in einer blauen Jacke gezeigt hat und gesagt hat, der war das. Schöner Kumpel.
Was?
Ja.
Auch noch auf den Jüngsten.
Also auf einen sehr Jungen.
War der auch da an dem Tag, der den Out gecallt hat?
Das kann ich nicht genau sagen, aber das ist möglich, dass er einer dieser Zeugen war. Doch, ich glaube, es war einer dieser Zeugen. Warte, da kommen wir gleich hin. Also jetzt sind wir ja noch beim Anwalt. So. Und der Anwalt sagt, mehr als die blaue Jacke konnte er halt nicht erkennen wegen der Brille. Er sei auch stark kurzsichtig und hat diesen Schneeball da jetzt noch drauf. Das ist natürlich unglücklich. Und er hat gesehen, wie der mit der blauen Jacke weggeflitzt ist.
Weggeflitzt?
Dann dachte er, na, der wird schon gewesen sein, wenn der wegflitzt.
Ja gut, der ist ja gerade auch beschuldigt worden. Was ich tatsächlich, das ist schon ein Arschmove.
Das ist nicht nett. Der Anwalt.
Ja, du bist so ein kleiner, unbedarfter Neunjähriger. Und dann kommt irgendein Größerer und sagt, der Kleine war es mit der blauen Jacke. Und dann würde ich aber auch flitzen, selbst wenn ich es nicht gewesen wäre. Und der ist 9 Jahre, der Arme.
Aber der Anwalt sagt, ich hatte Glück, weil die blaue Jacke vor mir gestolpert und hingefallen ist. Also ist der Anwalt hingegangen, hat den Schnee genommen, hat mit der linken Hand die Kapuze zurückgezogen und hat mit der rechten Hand, wie er sagt, so fest, wie er nur konnte, in den Kragen den Schnee reingeschoben. Ich würde sagen, gestopft. So, er hat gesagt, das war auf Hautkontakt angelegt, was er da gemacht hat.
Der hat sehr detaillierte, genaue Formulierung auch.
Ja, das ist ein Anwalt, der formuliert präzise.
Mein Handeln war auf Hautkontakt ausgelegt. sehr feste, damit er den...
Ich habe ihn.
Das ist ja auch der, ganz ehrlich, das ist der ekelhaftste Move, den man haben kann. Ich kann das jetzt nachfühlen, wie sich das kennt. Dann ist das da hinten drin und wenn du anfängst, die Lage zu verbessern, verschlimmerst du die noch, weil dann fallen die Sachen runter. Und dann sind die plötzlich da unten.
Und dann fangen sie an zu schmelzen.
Und dann ist das... Alter.
Also, der hat jedenfalls gesagt, ich habe ihn reingedrückt und geguckt, dass er da auch drin bleibt. Also den Schnee.
Wie, dass er da drin bleibt?
Na, der wollte halt, dass der Schnee drin bleibt. Er wollte halt, dass es dieses Gefühl auslöst.
Ja, aber was für Maßnahmen hat er dafür ergriffen?
Naja, der Kleine, komm, der ziehst du so, der wird verängstigt gewesen sein, wird still dagestanden haben.
Und dann hat er den nochmal auf den Boden gedrückt, damit es... Warte, der Schnee ist noch nicht ganz drin.
Also der Schnee sei dann geschmolzen und runtergelaufen. Und,
ganz ehrlich jetzt, aber mal Spaß beiseite, das ist für einen Neunjährigen schon eine ekelhaft bedrohende Situation.
Natürlich.
Du kannst ja nicht zum Neunjährigen packen.
Deswegen steht der Kerl ja auch vor Gericht.
Ja, Gott sei Dank.
So.
Wann kommt der Tritt?
Warte. Im gleichen Moment hatte ich aber auch Mühe, auf dem unebenen Wiesengrund zu stehen, sagt der Anwalt, weil der ist nicht nur herzkrank, der ist auch schwerer Diabetiker. Und deswegen, sagt er, hat er in den Fußsohlen wenig Gefühl und schlägt dem Gericht auch gleich vor, da könnte man auch gleich einen neurologischen Sachverständigen zu laden, weil der könnte das erklären, wie das mit den Füßen und dem wenigen Gewicht bei Diabetikern ist.
Das bringt mich dazu, meine zweite Frage zu stellen. Hat er so noch alle? Der will da jetzt einen Sachverständigen
wegen
haben.
Wegen seiner Fußsohlen.
Wegen seiner Fußsohlen, damit er nachweisen kann, dass er einen schweren Stand hatte. Und um zu bekräftigen, dass er es schwierig hatte, diesen kleinen Jungen da zu misshandeln. Das wollte er dann quasi bekräftigen. Die erste Frage, die sich da überhaupt stellt, wie landet sowas überhaupt vor Gericht?
Indem es angezeigt wird.
Von wem und wann?
Das kommt gleich.
Okay.
Die Eltern haben das angezeigt.
So schlimm das für den Neunjährigen ist, gefühlt, ich habe ja auch jetzt nur Expertise aus diesen 11 Staffeln, von denen ich wahrscheinlich schon über 75% vergessen habe, weil ich es manchmal doppelt frage, gefühlt würde hier doch ein Strafbefehl ausreichen. Muss man mit so einem Kram Gerichte beschäftigen?
Nö, aber du kannst natürlich, ich glaube, hier hat es keinen Strafbefehl gegeben, und zwar wegen des Tritts. Der Tritt ist der Unterschied.
Okay.
Das Einseifen, da hätte es wahrscheinlich einen Strafbefehl gegeben. Da hätte man aber auch gucken müssen, so wie ich diesen Anwalt einschätze, hätte der auch Einspruch eingelegt gegen den Strafbefehl und dann wäre es automatisch vor Gericht gelandet. Aber der Tritt war hier entscheidend, weshalb das vor Gericht gelandet ist. Also er sagt jedenfalls, ich habe Trittfestigkeit gesucht, aber letztlich auch nicht gefunden. Ich hatte Mühe, nicht über den zappeligen Kleinen zu fallen. Deshalb mag es so ausgesehen haben, dass ich ihn mit dem Fuß treffen wollte. Also mit anderen Worten, er hat ihn nicht getreten, es sah nur so aus.
Weil der um ihn rumgetänzelt ist, weil er gleichzeitig das...
Ja, wegen der Fußsohlen... die Standfestigkeit verloren.
Das klingt
hat.
Ehrlich gesagt ausgedacht.
So. Dann sagt er, nachdem meine Brille entschlug, habe ich gesehen, es war ein Kind. Und das Kind fing auch an zu weinen.
Was hat er gedacht, dass er dann Lilliputaner verbringt oder was? Hättest du mich verarschen, Digga. Was hat er gedacht, was er da macht? Ach, aber klein. Oh, nee. Was habe ich denn da vor mir? Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Also das klingt alles sehr ausgedacht. Und dann haben die sich zusammen überlegt mit seinem Anwalt, wie können wir den Tritt erklären? Ja, sag einfach, du bist ja getänzelt, weil du halt Diabetiker bist. Wir können einen Sachverständigen dazu holen. Und dann sagt er, oh, also wie, tut mir leid. Gut.
Also jetzt hat er gesehen, das war ein Kind, das furchtbar angefangen hat zu weinen. Aber da sagt er, naja, das wird der Schreck gewesen sein. Vielleicht auch die Angst, dass er eine Abreibung bekommen hat, weil er mir diesen Schneeball ins Gesicht geworfen hat. Und dann sagt er, hätte er von dem abgelassen, nachdem er halt gesehen hat, ach, war doch kein aggressiver Jugendlicher, hat sich seine Brille geputzt und sei dann von dannen gezogen. Und danach sei ihm halt sehr, sehr, sehr übel mitgespielt worden, dem Anwalt. Es war nämlich so, dass dann zwei Polizisten mit der Hand am Holster auf ihn zukamen und die sind gerufen worden von den Eltern.
Von den Kindern?
Mhm. Okay. Und irgendeins der Kinder muss wohl auch gesagt, oder Jugendlichen muss wohl auch gesagt haben, der hat wohl ein Messer. Irgend sowas muss gewesen sein. Jedenfalls kamen diese Polizisten, sagt er, und hatten die Hand am Holster und haben ihn gefragt, Sie da hinten, haben Sie ein Messer dabei? Und der Anwalt sagt, es seien so hysterische Polizistinnen gewesen, bei denen er das Gefühl hatte, ich muss mich ganz langsam jetzt bewegen, sonst erschießen die mich. Ich sage ja Drama. Also der Anwalt sagt, es war eine Grenzerfahrung, die sehr, sehr belastend für ihn war. Und alle Berichte sind ihm durch den Kopf geschossen, wie Menschen bei Polizeieinsätzen erschossen worden sind.
Okay.
So, dann hat die Richterin nicht mehr ganz so viele Fragen gehabt und es kam Zeugin Nummer 1. Zeugin Nummer 1, 47 Jahre alt, Hausfrau und Mutter aus Schmitten, sagt, tut mir leid, ich habe keine belastbaren Erinnerungen mehr. Die Richterin sagt, fangen wir mal so an.
Aber wo war die denn? Also war das eine Mutter von einem der Kinder?
Ja, sagt die Richterin, fangen wir mal so an. War an diesem Tag Sonnenschein, lag da Schnee, sagt die Zeugin. Das ist lange her, ich kann dem nichts hinzufügen, sagt die Richterin. Das glaube ich einfach nicht, dass Sie nichts mehr wissen, sagt die Zeugin. Das, was ich gesagt habe, stimmt so. Sagt die Staatsanwältin, wissen Sie noch irgendwas? Sagt die Zeugin, ich weiß, das was war und das habe ich auch zu Protokoll gegeben. Sagt die Richterin, das entspricht nicht der Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich an gar nichts mehr erinnern können, nicht mal, ob da Schnee lag. Und droht mit Ordnungsgeld, sagt die Zeugin, ich möchte das hier aber so stehen lassen, sagt die Richterin. Sie verweigern also die Aussage. Und erklärt er dann, dass sie da eine mündliche Aussage braucht, aber die sagt, sie hat dem nichts hinzuzufügen und dann geht sie.
Merkwürdiges Gespräch, gell?
Ja, es ist auch komisch. Was gehst du zur Polizei, wenn du hinterher dann nichts mehr sagst?
Ach, die ist zur Polizei gegangen?
Hat zumindest bei der Polizei eine Aussage gemacht. Okay. So, jetzt kommt ein 17-Jähriger mit einem Lilien-T-Shirt.
Ein 17-Jähriger,
einer der Jugendlichen aus dieser Gruppe.
Da ist ein 17-Jähriger und die zeigen auf einen 9-Jährigen. Mhm. Was sind denn das für welche? Mhm. Da sind 17-Jährige, die sagen, hier, der Kleine was.
Also dieser 17-Jährige.
Und schauen auch noch dabei zu, ehrlich gesagt, dürfen wir nicht vergessen. Schauen dabei zu, wie der Mann auf den 9-Jährigen losgeht. Digga, du bist 17. Ihr werdet ja euch wohl auf so einen Mann stürzen können. Und den dann mit dem Schnee, mit dem zu raufen.
Also dieser 17-Jährige mit dem Lilien-T-Shirt sagt, das war auf dem Feld neben unserem Haus, da hat halt Schnee gelegen, bla bla, und sie hätten die Spaziergänger mit Schneebällen beworfen, aber sie hätten immer vorher gefragt, Entschuldigung, dürfen wir sie abwerfen?
Und sehr wahrscheinlich.
Hätte dann so ausgesehen, als hätte hier der Anwalt vom Haus seiner Eltern Fotos gemacht. Und er sagt, da war schon mal einer und der hätte auch Fotos gemacht. Und der hat halt gesehen, der hat das Handy in der Hand. Und der 9-Jährige war der Besuch der Nachbarn. Der hätte halt gehört, wie er, der 17-Jährige, gesagt hat, hier, der fotografiert unser Haus. Und er ist dahin und hätte den gefragt, ob er ihn abwerfen könne. Der hat verneint und der hätte dann trotzdem diesen Schneeball an die Schulter geworfen. So, und der hat dann gesagt, dann sei dieser Mann gekommen, hätte den Jungen geschubst und mit kräftigen Händen gepackt. Und der sei dann weinend zu seinem Vater gelaufen und so weiter und so fort. Und der erzählt auch von einem Messer, das gezogen worden sei. Also der Anwalt hätte ein Messer gezogen, sei auf die zugelaufen und sie seien dann alle weggerannt. Fragt die Richterin, erkennen Sie den auf der Anklagebank? Sagt er, weiß ich nicht, es war Winter, der hatte eine Mütze auf. So viel zu dieser Aussage. Dann kam das Kind, der 9-Jährige. Da muss man sagen, super Belehrung der Richterin. Wirklich richtig gut hat die dieses Kind belehrt und hat nämlich gesagt, also das ist so, wie wenn ich hier die Schiedsrichterin bin. Es war kurz nach der EM. Sie hat dann einen EM-Vergleich gezogen und hat gesagt, es ist so, Schiedsrichter machen nicht immer alles richtig, aber wir versuchen schon aufzuklären und zu gucken, was war wie und dann hinterher eine Entscheidung zu treffen.
Das ist ehrlich gesagt eine sehr sympathische Aussage.
Richtig gut war das.
Das ist allgemein, sollte das komplette System das zu Herzen nehmen.
Richtig gut war das.
Genau, das ist ein super Vergleich. Dann hält man es auch viel einfacher aus.
Ja.
Dann, wir sind Schiedsrichter, klar, gab auch mal Fehlentscheidungen.
Ja.
Hört man nicht so oft.
Ja. Also der Kleine hat erzählt, er war bei seinen Freunden und da war halt Schnee, sind Schlitten gefahren, Schneeballschlacht. Dann hat einer das Haus fotografiert, dann hätte er dem dreimal gesagt, es soll aufhören und hat halt dann einen Schneeball nach dem geworfen. Und dann weiß er nicht mehr, ob er den wirklich getroffen hat. Was er aber noch weiß, ist, dass der sauer reagiert hat und gefragt hat, wer war das? Und der Junge sagt, ich habe gar nichts gesagt und die anderen haben auf mich gezeigt, sagt die sympathische Richterin. Das ist aber nicht sehr nett von denen gewesen. Und der Junge erzählt, dass der dann auf ihn zugekommen sei und er hat ihn eingeseift und er hätte ihm Eisschnee ins Gesicht gemacht und er hätte ihm das dann auch eingerieben, also er hat ihn eingeseift, der sprach jetzt von Gesicht, er hätte geweint, das Gesicht hätte ihm wehgetan, es hätte ein bisschen gebrannt, war eine halbe Stunde rot und er sei dann hoch zu seinen Eltern geflitzt. Und auf die Frage, ob er geschubst worden ist, nee, das weiß er alles nicht. Der kann sich an keinen Tritt erinnern. Damit war der Tritt weg. Weder der Jugendliche hat es erzählt, noch er hat es, noch der Junge hat es erzählt. Und als dann der angeklagte Anwalt selbst gefragt hat, ob der Junge immer so rot im Gesicht sei wie jetzt, weil der war halt aufgeregt und war deshalb rot im Gesicht, hat der Junge angefangen zu weinen und dann war die Vernehmung zu Ende und es war hochdramatisch vor der Tür. Ich bin selber hinterher, weil ich dieser Familie, wie immer, versuche ich immer den Leuten zu sagen, hier, wir machen einen Podcast, kann sein, dass der Fall kommt und so. Das war dann vor der Tür hochdramatisch, weil die Mutter gesagt hat, also wäre alles ganz schrecklich und nie wieder und der soll doch bestraft werden und so weiter und so fort. So. Im Gerichtssaal hat die Richterin gesagt, naja, das, was die Jungs gesagt haben, ist nicht übereinstimmend. So, keiner beschreibt diesen Tritt mehr. Die Frau hat nichts ausgesagt. Da kann man auch nicht drauf zurückgreifen. Und sie
ist aber merkwürdig, sagt, oder? Das ist merkwürdig, weil wir haben ja im Antext gehört, dass 2 Jahre dazwischen waren, ne?
Mhm.
Ich meine, das zieht sich ja dann auch ein bisschen.
Natürlich.
Ja, aber du kriegst ja dann auch Briefe und, also weißt du, was ich meine? Du weißt ja, wie es anfängt und dann bist du plötzlich an dem Tag und scheinst ja trotzdem noch ein Interesse zu haben, dass das passiert, was du angeleiert hast. Und dann an dem Tag ist der Tritt plötzlich weg, ist schon dubios.
Natürlich ist das komisch, kannst du dann aber als Gericht auch nicht mehr richtig aufklären. Nur was wir, und dann gilt halt tatsächlich im Zweifel für den Angeklagten.
Natürlich, sowieso. Aber die Frage ist halt, warum?
So. Ja, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß auch, ich verstehe auch nicht, wieso man dann nicht mehr aussagt. Was soll das? So, dann sag's doch, ja.
Wer weiß, vielleicht hat dieser Anwalt Leute unter Druck gesetzt.
Ich weiß nicht. Also es war so, die Richterin hat dann gesagt, pass auf, die Richterin hat gesagt, ja, also wir könnten das Verfahren ja einstellen wegen geringer Schuld, gegen eine kleine Auflage. Ne, zahlst du so und so viel an irgendeine gemeinnützige Organisation. Hat der Anwalt gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Er will freigesprochen werden, denn er, und jetzt frag mich nicht, er sei herzkrank.
Ich will freigesprochen werden, ich bin herzkrank.
Er sei herzkrank und er kann nicht reißen. Keine Ahnung, ich verstehe den Zusammenhang nicht. So, er sei immer krank, er sei immer im Homeoffice und er habe jetzt gerade die Notarprüfung geschrieben und er brauche die Zulassung. Für die Zulassung braucht er eine blütenweiße Weste und er verdient als Anwalt nur 4.000 Euro, der Arme, aber als Notar 500.000. Und deshalb kämpfe er so verzweifelt, es gehe hier um seine nackte Existenz.
Aber steht seine Notar-Zukunft auf dem Spiel wegen dieser Geldstrafe?
Gut, wie immer stellst du die richtige Frage. Der Staatsanwältin ist an dieser Stelle der Kragen geplatzt. Die ist sonst eher besonnen gewesen, aber sie hat gesagt, die Wahrheit liegt hier in der Mitte, aber dann musst du auch so ein bisschen uns entgegenkommen und ein bisschen Einsicht zeigen und nicht so rumlamentieren. Das hat sie nicht gesagt, das sind meine Worte jetzt, ja. Aber der Anwalt hat gesagt, es geht um die nackte Existenz, ihm stehe sonst ein Alter in Armut bevor und das muss folgenlos eingestellt werden. So. Und die Staatsanwältin hat gesagt, ja, also sie wäre dazu. Nein, natürlich nicht. Natürlich stimmt es nicht. Die Staatsanwältin hat sofort gesagt, das interessiert keine Notarkammer, es interessiert keine Anwaltskanzlei, das wird nicht mal im Bundeszentralregister eingetragen. So, und ein Erwachsener muss in der Lage sein, sich im Griff zu haben. Ja, und außerdem hat die gesagt, wenn Polizisten was von Messer hören, dann machen die halt das, was Polizisten dann machen müssen. Und da muss man nicht von Grenzerfahrung reden. So, ist ja nichts passiert, die haben ja nicht geschossen. Die stehen vor ihm und sagen, haben sie ein Messer. So.
Ich ärgere mich gerade nachträglich sehr, dass ich kein Notar geworden bin. Das sind die mit den Stempeln, gell?
Ja, das sind die mit den Stempeln.
Die scheinen ja einen Arsch voll Geld zu verdienen.
Das sind die
dann sitzen
mit den
die da Stempeln. Und sagen, ja, hier. Also, das ist mein Stempel, 1.000 Euro.
Also die Richterin hat dann zu ihm gesagt, na gut, die Staatsanwältin hat gesagt, gut, okay, dann fahren wir eben weiter. Die Richterin hat gesagt im Übrigen, sie hatten auch hier keinen Wohnsitz angemeldet, deswegen war es so schwierig, sie zu finden, was ist denn da los? Da hat er zu der gesagt, passen Sie mal auf, Frau Richterin, Sie sind hier in Königstein, Sie wissen wahrscheinlich nicht, was organisierte Kriminalität ist. So.
Hä?
Und deswegen sei er unbekannt verzogen, weil er war von irgendwelchen dubiosen, organisierten Kriminellen offenbar, keine Ahnung was.
Das kann ja aber auch sein.
Nein, das kann nicht sein. Der Mann macht Zivilrecht. Der hat nichts mit Strafrecht zu tun. Also das ist alles ein bisschen sehr dramatisch. Und die Staatsanwältin hat auch gesagt, hier, mein Freund, das ist halt das Problem, dass sie halt einfach nicht einsichtsfähig sind. So, hat der Anwalt mit ihm geredet, war er dann doch ein bisschen einsichtsfähig. Die Richterin hat gesagt, na gut, also Einseifen ist keine Schneeballschlacht und sie hätten einfach gar nichts machen sollen. So, einfach weggehen.
Oder er den Eltern doch, sagen.
Ja,
sagen, irgendwie. Hey, was habt ihr hier für Kinder?
Der Anwalt hat aber gesagt, nee, also er wird sich ja wohl verteidigen dürfen. Das ist das Notstandsrecht gegenüber übergriffigen Kindern und Jugendlichen.
Gibt's das?
Also sagen wir mal so, also ich darf, die Frage ist ja, darf ich mit im Verhältnis roher Gewalt gegen sowas vorgehen? Mhm. Ja, niemand muss sich vorsätzlich verletzen lassen. Gibt's? Aber das gibt natürlich Einschränkungen. Und zwar gegen 9-jährige Kinder.
Dem darf ich gar nichts machen.
Naja, schon.
Das heißt, theoretisch müssen wir. Also nur
naja, schon, aber du darfst ihn weder treten noch einseifen.
Theoretisch gesprochen, welche Maßnahmen darf ich gegen einen 9-Jährigen ergreifen?
Na, das, was du gesagt hast. Ich packe den und gehe zu den Eltern zum Beispiel.
Aber packen darf ich ihn schon.
Na, ich glaube schon, ich würde das mal einfach behaupten.
Das ist ja interessant. Weil es gibt ja tatsächlich, also wenn mich jemand angreift.
Das fragen wir nachher gleich.
Okay.
Das fragen wir nachher gleich unseren Joker, der weiß das, der ist Staatsanwalt. So, also, der Anwalt hat dann interveniert, der Angeklagte hat gesagt, okay, er lässt sich darauf ein, er muss jetzt 1500 Euro an den Kinderschutzbund bezahlen, damit wenn er es bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Der hat aber vorgebeugt, das hat er uns auch gesagt, der hat für diesen Fall hat er schon mal Rücklagen gebildet, dass er diese 1500 Euro an den Kinderschutzbund bezahlen kann. Wenn du nur 4.000 Euro im Monat verdienst, ist das natürlich auch ein Haufen Geld. Das musst du natürlich auch sehen. So, und ich habe später dann nochmal mit der Staatsanwältin geredet und habe gesagt, warum keine Verurteilung? Und sie sagt halt, naja, also wir haben hier keinen Verletzungserfolg. Der ist nicht nachweisbar. Wir können nicht sagen, also der Junge hat gesagt, ja, mein Gesicht war rot. Und es war dann aber relativ schnell wieder vorbei.
Okay.
Der Vorwurf, dass er getreten hat, war ganz schnell weg. Kein Zeuge hat davon gesprochen. Also, wo ist die Straftat?
Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Außer seine Strategie, die ist ein bisschen strange.
Ja.
Weil die ist so sehr auf, ja, keine Ahnung, manche leben halt dann irgendwie, die haben wahrscheinlich so ihre eigene Realität. So, da, vielleicht hat er auch Leute in seinem Umfeld, die genau das mitmachen. Und diese Dramatik, die er da spürt, vielleicht auch mitleben. so zu denken, ach, ich kann es verstehen. Da musst du vor Gericht und da, was machen die denn, wenn die Notarleute das mitkriegen? Ach du Scheiße. Und dann, also ich kann, wahrscheinlich hat er da so Leute, weil am Ende wirkt er ein bisschen überrascht, dass er festhalten kann. Gut. Kein Urteil heute.
Kein Urteil heute.
Ob das in der letzten Folge dieser Staffel in 2 Wochen passiert, wissen wir noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, dass wir noch einen Zuschauerraum haben, oder?
Jawohl.
Rap.
Zuschauerraum.
Und da rufen wir an, habe ich ja schon angekündigt. Da ist er schon.
Wen?
Robert.
Basti Redd und Heike Borufka. Und Basti Redd sagt, mit Daniel Garabet könnte man auch Musiker werden, also mit dem Namen.
Ja, ein sehr schöner Name tatsächlich.
Dankeschön.
Genau. So, wir haben eine Frage. Ah nee, wir haben erst eine Frage zum Fall. Frage zum Fall und zwar zu dem Anwalt aus Königstein. Ich sage jetzt mal der Transparenz halber, dass ich ihm schon gesagt habe, über welchen Fall wir reden.
Ich habe eine Frage. Was für einen Werkzeugkoffer habe ich als Erwachsener, um mich gegen einen 9-Jährigen zu wehren? Wahrscheinlich nicht so viele Dinge wie bei meinem Erwachsenen. Darf ich den, wenn der mich nervt, darf ich den packen?
Packen. Also sagen wir mal so, wenn du sagst, wenn er dich nervt, darfst du ihn nicht packen. Aber wenn er, um jetzt auf den Fall dann konkret zu sprechen zu kommen, wenn er dich jetzt mit Schneebällen bewirft.
Ja.
Und diese Schneebälle sind auch so, dass du sagst, okay, das stellt, es könnte eine Körperverletzung darstellen oder zumindest eine Nötigung könnte es darstellen, dann kannst du ihn schon davon abhalten, dass er das weiter tut. Aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, da ist ein Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Du darfst nicht mit der vollen Härte sozusagen gegen ein Kind vorgehen, wie du das gegebenenfalls gegen einen Erwachsenen dürftest.
Okay.
Da gibt es Einschränkungen, eben weil es Kinder sind, weil die besonders schutzwürdig sind und weil man da auch die Rechtsordnung nicht so verteidigen muss. Deswegen packen ja, aber viel mehr nicht.
Okay. Danke.
So, und dann haben wir eine Frage von Daniel an Daniel. Nämlich, nehmen wir mal an, schreibt hier der andere Daniel, Täter X wird für einen Betrug verurteilt, den er nicht begangen hat, sitzt die Strafe ab und nachdem er aus dem Gefängnis kommt, begeht er tatsächlich einen Betrug. Wird er dann erneut angeklagt oder gilt quasi als verbüßt?
Kurze Antwort, ja, er wird erneut angeklagt. Das ist mal eine dieser Fragen, auf die ich nicht mit kommt drauf an antworten muss, sondern eine ganz klare Antwort geben kann. Und die Idee ist nicht ganz neu, dieser Frage. Weil man könnte auf die Idee kommen,
dass er einen Gut hat.
Genau.
Er hat sich ein Guthaben erarbeitet. Der hat quasi eine Strafe für den Betrug schon abgesessen. Jetzt darf er den auch machen, weil er hat es ja vorher nicht gemacht.
Ja. Bisschen juristischer formuliert, dass das sogenannte Doppelbestrafungsverbot greift, während dass man für dieselbe Tat nicht mehrfach bestraft werden kann. Und wenn man das eben in dem Gedankenspiel so weiterführt, könnte man sagen, gut, hat er schon seine Strafe bekommen. Stimmt aber nicht im Ergebnis, weil der Knackpunkt ist dieselbe Tat.
Ja,
und da wird tatsächlich mal diese sprachliche Feinheit zwischen dieselbe Tat und die gleiche Tat, die ja so umgangssprachlich oft vermischt wird, relevant, weil dieselbe Tat ist konkretisiert durch verschiedene Faktoren, durch die Tatzeit, durch den Tatort, durch den Geschädigten, durch die konkrete Tathandlung. Und das ist nur diese erste Tat, für die er schon verurteilt wurde. Wenn er das Gleiche dann, sagen wir mal, nach seiner Haftstrafe ein Jahr später wiederholt oder erstmalig ausführt, so wie er damals verurteilt wurde, ist das eben nicht mehr dieselbe Tat. Das mag der gleiche Taterfolg sein. Er ahmt sozusagen die Tat, für die er verurteilt wurde, nach, aber es ist nicht mehr dieselbe Tat, sondern es ist jetzt eine andere Tat. Und für die wird er wieder ganz normal bestraft.
Okay.
Tja, schade, mein Lieber.
Ja, doch, eigentlich ganz gut sogar.
Ich meinte im Sinne des Fragestellers. Wollte sich jetzt irgendwie vorbereiten. Wollte nur noch mal sich absichern.
Das stimmt. Aber überlegt euch mal, was das heißen würde, wenn das so wäre. Das wäre ja faktisch ein Freifahrtschein. Und wenn wir das jetzt durchspielen mit einem Tötungsdelikt. Man wird verurteilt für ein Tötungsdelikt, das man nicht begangen hat. Und es gibt vielleicht auch gar keinen Toten. Und dann kommt man raus und sagt, jetzt habe ich ein Gut. Wäre nicht so gut.
Nee. Muss ich länger drüber nachdenken. Aber vielen, vielen Dank.
Ich nicht.
Folge 11, Staffel 11. Haben wir noch eine Frage?
Nö.
Nee. Dann vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und
sehr gerne.
Guten Rutsch.
Dankeschön. Euch auch viel Spaß.
Bis bald.
Danke.
Ciao.
Bald. Stopp.
Bald. Ich hab noch Stopp.
Was. Bevor bald, merkt ihr bald? Merk dir bald.
Merk dir bald.
Ich muss noch hier was sagen.
Mach mal.
Ich muss noch was sagen zu der Folge mit dem Koch. Hat uns nämlich Norbert Maximini hat uns geschrieben und der hat mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht. Ich habe nämlich gesagt, dieser Koch, der hat doch seinen Chef angeschwärzt wegen angeblich verdorbener Lebensmittel. Und ich habe ihn dafür zum Gesundheitsamt geschickt. Falsch. Die Veterinäre von der Lebensmittelkontrolle sitzen im Veterinäramt und nicht im Gesundheitsamt. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. Grund ist, hier geht es um Tier- und Lebensmittel. Und dafür ist der Tierarzt zuständig. Das Gesundheitsamt ist fürs Trinkwasser und fürs Badewasser zuständig und fürs Infektionsschutzgesetz und sonst was. Dies wollte ich richtigstellen. Vielen Dank. Außerdem habe ich gelernt von Dani Ben Aschoff, der ist nämlich Rechtspfleger. Und wir haben uns noch mal darüber unterhalten, was passiert, wenn der Knast voll ist. Und dazu hat er mir geschrieben, also es gibt eine Vorschrift aus der Corona-Zeit und während der Pandemie hätte es diverse Erlasse zur Vollstreckung gegeben. Grund waren diese Quarantäne- und Isolationsvorschriften. Das heißt, wenn die Leute zum Beispiel von den Gerichtsverhandlungen zurückkamen, mussten die immer erstmal eine Woche isoliert werden und so. Das hat bedeutet, dass die Gefängnisse halt einfach auch unglaublich voll waren. Und deswegen Geldstrafen und kurze Freiheitsstrafen aufgeschoben worden sind. Und da ruht die Verjährung und das wird jetzt Stück für Stück nachgeholt. Danke.
Vielen
Dank.
Fand
ich interessant.
Das ist absoluter Service von unseren Hörern auch. Finde ich super.
Fand ich interessant. Podcast-Tipp? Noch nicht?
Bald war mein Cliffhanger. 19.03. ist die nächste Live-Show, für die es Karten gibt. Und wir haben wieder eine große Show anzukündigen, tatsächlich. Wer letztes Jahr dabei war, kann auch dieses Jahr dabei sein. Am 6.9. im Bürgerhaus Bornheim, das war eine andere Nummer als in der Case. Es ist beides geil, aber wie gesagt, einmal im Jahr machen wir es jetzt so, dass
machen wir es ein bisschen größer.
Alle kommen können, die können wollen, weil diese Shows unter der Monat, das ist ja gar nicht unter der Woche, sondern die Shows, die quasi nur einmal im Monat sind, die sind immer so schnell ausverkauft, dass wir sehr viel Feedback kriegen, ich kriege keine Karten mehr, bla bla. Ja. Deswegen am 6.9. gibt es erstmal ein paar Karten.
Genau.
Wenn man da schnell genug ist, dann sollte man auch eine bekommen. Ansonsten gucken, welche Shows noch verfügbar sind. Genau. Und jetzt kommt Heike Borufka mit dem zweiwöchentlichen Podcast-Service-Tipp für euch da draußen.
Guck mal, habe ich heute mal eine Idee. Wollt ihr mal eine andere Gerichtsreporterin hören?
Nein.
Danke. Also wenn ihr es doch hören wollt, soll ich einfach nicht weiterreden?
Nein, doch. Wir empfehlen doch keine andere Gerichtsreporterin. Es gibt nur eine.
Wenn ihr mal eine andere hören wollt, es gibt was. Das heißt Gerichtssaal 237, das ist wirklich interessant.
Woher kommt die? Aus welchem Bundesland?
Hamburg.
Das ist okay.
Und die unterhält sich nämlich auch mit einer Kollegin darüber, über ihre persönlichen Eindrücke und so. Die machen das Gleiche wie wir, aber sie machen es komplett anders.
Seit wann?
Wenn wir mal reinhören, ist noch nicht so lange.
Aha.
Noch nicht so lang. So, okay, dann hört ihr das halt nicht, dann guckt ihr eben Mediathek. In der Mediathek könnt ihr euch angucken, Finsteres Herz, die Toten von Mano 2. Gibt es nämlich jetzt die zweite Staffel mit Lona Ment und Frank Elling, die ermitteln in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Mord, es geht um Menschenhandel, es geht um ein bulgarisches Waisenmädchen Sarah, es geht um angeschossene Kommissare, es geht um verschwundenes Mädchen und es ist total spannend. Guck doch nicht so. Nein, das ist natürlich nicht in echt.
Ach so.
Das ist natürlich nicht in echt.
Was ist das?
Du warst so Krimi-Fans.
Ja, sowas wie Notruf Hafenkante.
Naja, schon ein bisschen anders.
Okay.
Also Mediathek. Und ansonsten wird er einfach unsere Folgen wieder.
Ja. Spätestens Fußball 2000 einfach. Ist auch gut.
Gibt genug. Aber die haben vielleicht doch Zeit.
Jetzt erstmal eine schöne Zwischen-Jahren-Zeit.
Genau.
Bam, bam.
Macht's gut. Tschüss.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.